Hochschule Düsseldorf, der Podcast. Hallo zusammen.
Hallo.
Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast zur Ausstellung Produktive Bildstörung, Sigmar Polke und aktuelle künstlerische Positionen. Heute habe ich zwei Gäste, über die ich mich sehr freue. Zum einen ist Anna Polke bei mir. Anna Polke ist die Tochter von Sigmar Polke, Schauspielerin und die gute Seele der Anna-Polke-Stiftung als auch unserer Ausstellung. Denn ihr haben wir zu verdanken, dass das so geklappt hat, dass das in einer Feier im Gedenken an Sigmar Polke zum 80. Geburtstag jetzt auch in eine Verlängerung geht bis zum 6. März. Also herzlich willkommen, Anna.
Hallo.
Als auch Michael Trier. Herzlich willkommen. Er hat unsere Ausstellung sehr intensiv begleitet. Er steht auch der Anna-Polke-Stiftung mit Rat und Tat zur Seite, denn er ist Restaurator, Sammler, als auch langjähriger Freund und Wegbegleiter von Sigmar Polke. Also herzlich willkommen euch beide. Wir haben jetzt vor uns ein wenig über die, ja, vielleicht Bildstörungen, aber auch die Bildentwicklungen als auch die Materialien, die bei Sigmar Polke doch immer wieder in Erscheinung treten, zu unterhalten. Und vielleicht die erste Frage, wir haben ja hier mit sehr frühen Rasterbildern eigentlich so dieses Signet-Zeichen, die Raster, die Polka-Dots im Englischen. Erinnerst du dich eventuell an die Entstehung oder an diese frühen Arbeiten? Die müssen ja bei euch auch irgendwo gestanden haben oder im Atelier gestanden haben. Denn es handelt sich ja doch interessanterweise dann um vergrößerte Zeitungsbilder. Aber wie haben die auf dich vielleicht gewirkt oder wie hast du die wahrgenommen, im Gegensatz vielleicht zu den Gemälden, die sonst so üblich waren?
Also einmal kann ich sagen, ich war natürlich sehr klein, aber Sigmar hat viel zu Hause gemalt. Also es gab natürlich den Akademieraum, aber trotzdem hat er viel zu Hause gemalt. Und wir haben mit den Bildern gelebt. Also die waren in der Wohnung, im Wohnzimmer standen die, die standen überall rum in der Schräge. Wir hatten eine kleine Wohnung, aber es waren überall Bilder von ihm, auch von Freunden, von Katharina nachher und Christoph Kohlhöfer und so, aber vor allen Dingen von ihm. Und ich habe mich eigentlich immer gefreut über die Bilder und fand immer toll, wie sie dann aussahen und wie sie zustande gekommen sind. Und wenn man morgens aufgestanden ist, dann war wieder ein Bild weiter vorangeschritten. Das fand ich immer ganz toll.
Aber haben die Rasterpunkte oder ich würde jetzt sagen, die auf Nahsicht ja doch wahnsinnig abstrakt wirkenden Bilder, haben die auf dich schon damals diese Faszination ausgeübt, die sie heute ja als Sonderweg einer deutschen Popart vielleicht besitzen? Oder war das für dich wirklich auch eine Art von Training im Abmalen von Zeitungsausschnitten? Das ist ja heute so die Frage, wie haben die Bilder damals eigentlich gewirkt? Sie galten ja ein bisschen als, also auch die von Richter oder von Konrad Luck, die galten ja so ein bisschen als banalste Bildfragen.
Also ich kann sagen, dass mir die Bilder immer wahnsinnig gut gefallen haben. Also beide. Also er hat ja eben halt die Wanne oder den Schimpansen mit der Bratpfanne oder die Engel haben mir gut gefallen, aber auch diese Punktebilder. Michael kann vielleicht mehr dazu sagen aus der kunsthistorischen Sicht. Ich fand die Idee, er hat es ja auch gezeigt sozusagen, ne? Hat das Foto genommen und unter dieses Episkop gelegt und das dann an die Wand projiziert und teilweise dann abgemalt. Teilweise haben die Bilder aber auch auf dem Boden gelegen und er hat, sieht man ja auf diesen Fotos, dass er auf dem Boden dann gemalt hat. Ich war immer schwer beeindruckt davon, weil es auch so viel Zeit braucht. Der hat ja auch lange an so einem Bild gemalt. Das ging ja nicht so zack, zack, fertig. Mhm. Sondern das war ja auch, ist ja auch eine große Aufgabe, so ein Bild dann überhaupt fertig zu bekommen. Michael kann vielleicht auch nochmal anders dazu sagen, von der kunsthistorischen Seite.
Naja, oder von der, einfach von der, vom Material her, oder von dem, was man sieht. Also wenn man sich die Bilder anschaut, dann sieht man, dass das verschiedene, bei den frühen Rasterbildern, verschiedene Farbmaterialien, die er eingesetzt hat, obwohl es alles schwarz-weiß ist, aber die Schwarztöne variieren oft. Das sind, glaube ich, teilweise Lacke, teilweise sind es Tuschen, dann ist es sicher Plackerfarbe gewesen und andere Dinge. Und interessant, und das wird eben auch diese Beobachtung, die man ja an den Bildern machen kann, die werden eben auch unterstützt durch die Fotos, die der Manfred Lewe bei ihm gemacht hat. Ich glaube, das war im Dezember 67, die ersten in der Wohnung Kirchfeldstraße. Und da sieht man eben so ein bisschen, was Polke eingesetzt hat, dass er eben erst eine grundierte Leinwand genommen hat, dann auf diese Leinwand quasi ein Grundmuster, dieses Raster, Basismuster mit Hilfe von...
War das mit Schablone?
Mit Schablonen, genau. Er hatte große Schablonen und die gab es ja auch im Nachlass noch. Also das heißt, das sind Dinge, an die kommt man gar nicht so einfach. Ich weiß auch immer noch nicht, wo er die her hat. Das waren große, kräftige Papierbahnen, die er eingesetzt hat mit verschiedenen Rasterpunktgrößen, aber immer quasi die gleiche... gleiche Machart.
Und die wurden mit Pinsel oder gesprüht?
Nee, das
oder
hat er gesprüht. Das sieht man auch auf den Fotos vom Manfred Lewe, dass er eben so eine Spraypistole hatte. Damit hat er das quasi erstmal, also das Basismuster übertragen. Und dann sieht man auch an den Bildern, es gibt teilweise so Heftzwecken-Perforationen an den Kanten. Er muss es dann an die Wand gehangen haben und hat dann eben projiziert. Und die Projektionen, also dass die Ausgangsfotos, ist ja von Zeitungsausschnitten, die teilweise sehr klein sind, also ein bisschen größer als Briefmarken. Wir haben ja Sachen auch im Nachlass gefunden, zum Beispiel zu dem Bild Familie 2 oder zu Dublin. Und das sind Sachen, die sind 3x4 cm oder kleiner. Ja. Und das wird er fotografiert haben oder fotografieren haben lassen. Und dann gab es davon größere Papier. Abzüge und die hat er dann mit Hilfe eines Epidioskops auf die Wand geworfen und damit quasi also das Motiv dann diesen Punkten zugeordnet, also bis das ein bisschen quasi deckungsgleich war und dann gemalt und die Ausführung teilweise dann wiederum auf dem Boden und das sieht man auch auf den Lewe-Fotos, das ist eine Foto von, ich glaube, von dem Häuserfrontbild, wo er dann mit der Dose auf dem Bild quasi kniet, das abgespannt war und Aufspannen auf den Keilrahmen erfolgte dann eben erst im Nachhinein.
Weil diese Faszination, die, sagen wir, aus früher die Bilder oder die davor die Serie hatte natürlich, was uns so geläufig ist, die Würstchen oder die lustigen Motive wie die Schokolade, also Werbung, Werbeästhetik. Mhm. Und dann ging es natürlich wirklich in die, können wir sagen, Bildreportage, in auch diesem politischen Aspekt, den wir in der Ausstellung haben. Und was ja faszinierend ist, das hast du uns auch an der Bonner Bildmenschenmenge auch nochmal gezeigt, dass er wirklich zum Teil die Punkte abgezählt hat. Also aus der damals ja sehr schlechten Drucktechnik in Zeitungen oder in der massenmedialen Vervielfältigung hat er dann auch die Bilder so entwickeln können, weil die Rasterung so extrem schlecht war. Das sieht man, heute sieht man die Punkte ja nicht mehr, die Rasterpunkte. Aber früher, so 60er Jahre, also ist das so? Er hat die zum Teil abgezählt und dann malerisch, also mit dem Pinsel, ausgeführt?
Abgezählt wahrscheinlich nicht direkt oder so, aber wie gesagt, er hat es eben, er musste es halt so, es musste deckungsgleich sein. Also quasi unten diese Basisrasterung musste nachher mit dem Bild übereinstimmen und dann muss man halt mit dem Abstand und diesen Dingen operieren, ja. bis das passt.
Genau, vielleicht springen wir mal zur Primavera, die ja eines der größten Werke ist, die wir in der Ausstellung haben, mit 3x5 Metern. Da ist ja sehr, sehr viel passiert. Also die Rasterung ist immer noch vorhanden in diesem interessanten Motiv dieses nackten Mannes, der den Flug führt. Aber auch viel Textil, viel andere Materialitäten tauchen auf, die transparente Oberfläche, die Lattung sichtbar macht und so weiter. Kannst du dich, Anna, noch an diese Entstehung erinnern, doch ja auch mit der Lügen der Malerei immer in Verbindung stehenden oder der großen Bonner Ausstellung, die viele noch in Erinnerung haben?
Also was bei Primavera, was man ein gutes Merkmal, was man sieht von Sigmar, ist, dass er dann irgendwann entschieden hat, was malt er, was malt er nicht. Das sieht man, also gerade wenn man weiter weggeht, ich kann den Zuschauern immer empfehlen, oben auf die in den oberen Raum zu gehen und dann mal runter zu gucken auf das Bild, dann kann man es sehr gut sehen. Einmal ist es der durchsichtige Stoff und dann sind es aber dieser Dekostoff und dann sind es ja wie so Diamanten, könnte man denken. Und dann kann man immer gucken, was sieht man nicht. Und es ist so, der Flug gräbt Diamanten oder Steine aus dem Boden, zum Beispiel als eine Assoziation. Er denkt sich ja ganz anders, aber man merkt eben halt, was malt er, was malt er nicht. Und zum Beispiel auch, dass das Pferd, wenn man von weiter weg geht, reitet richtig in die Wand rein. Ja. Wenn man davor steht, dann sieht man das nicht unbedingt. Aber wenn man weiter weg geht, dann sieht man das. Und das ist auch so ein Merkmal an Sigmars Bildern. Wenn man den Blickwinkel verändert, sieht man die Bilder anders. Da hat er große Freude dran gehabt. Ja. Auch bei Strahlensehen kann man das sehen, wie guckt man, ist man ein bisschen weiter links, ein bisschen weiter rechts, ein bisschen weiter weg. Ja. Das ist eigentlich bei allen Bildern so. bei Primavera kann man das sehr gut sehen, wenn man weiter weggeht.
Ja, genau.
Also wir waren auf jeden Fall, eine Hauptbeschäftigung war immer in Stoffeladen zu Karstadt in die Stoffabteilung zu gehen und Stoffe zu kaufen. Mhm. Wir waren immer auf Stoffsuche, weil wir immer Bildvorlagen, also wir haben Unterlagen sozusagen gesucht haben.
Die Muster,
haben.
Die Patterns.
Alles Mögliche, und wir hatten große Freude daran, Stoffe rauszusuchen. Das hat uns eigentlich unser ganzes Leben lang begleitet. Selbst wenn ich später auf Reisen gegangen bin, bin ich in Stoffläden gegangen und habe ihm Fotos und Stoffe mitgebracht, zum Beispiel.
Genau, guter Aspekt, den du erwähnst, diese optische oder die Faszination an Illusion, an Transparenz, ja, an diesem ganzen Lichtspiel oder auch der Räumlichkeit, die entsteht oder die man simulieren kann. Denn ich glaube, man muss immer wieder erwähnen, dass er ja hier in Düsseldorf-Kaiserswerth die Glasmalerlehre auch bei Derix absolviert hat, 3 Jahre lang. Und ich glaube auch, und das ist keine unbekannte These, dass das sich durch sein Lebenswerk zieht. Und deswegen die Frage an Michael, du hast uns ja bei der Primavera auch oder bei den Serien, die da oder in dieser Serie, die da entstanden ist, erzählt, dass die Arbeiten draußen gemalt wurden oder extra ein Zelt am Haus oder auf seinem Hof stand. Erzähl uns doch mal ein bisschen zu der Entstehungsgeschichte dieser faszinierenden Außenarbeiten.
Ja, also man muss bei den Bildern von Polke, nach dem, was Anna vorhin sagte, das fing ja alles an in der Wohnung, Dachgeschosswohnung in der Kirchfeldstraße hier in Düsseldorf. Das war sehr beengt und er hat dann später immer größere Ateliers gehabt in Köln. Das eine, das ich noch gut kannte, war in der Freilichgradstraße, ein Gebäude, das es nicht mehr gibt. Das hat er bis Anfang der 90er Jahre, glaube ich, gehalten und ist dann umgezogen nach Köln-Zollstock in den Weiherstraßer Weg, eine sehr große Halle. Und er muss eben für diese Bilder, wenn man sich das vorstellt, ein 3x5 Meter Bild beansprucht, eben auch 5x7 Meter quasi Fläche im Atelier, wenn man es aufspannt, wenn man es bemalt, wenn er schüttet. Und er hatte ja auch immer viele oder diverse Arbeiten parallel in Arbeit, also wegen Trocknungsprozessen, oder er überlegt auch, wie geht's weiter. Und die Fläche wurde also auch da knapper de facto. Und er hatte dann nachher noch ein großes Zelt. Also er hat zu Anfang, hat er 2 Container draußen stehen gehabt mit einer so einer Plexiglasdecke dazwischen und einem Tanzboden darunter, um draußen zu malen, auch teilweise um die Lösungsmitteldämpfe quasi zu vermeiden. Und nachher gab es ein großes, wirklich großes, hohes Zelt, und da lagen eben auch diese Bilder. Und das Zelt war eben sehr interessant. Also im Sommer waren es da auch dann oft 30, 40 Grad Temperatur drin und man arbeitete mehr oder weniger in der Badehose. Und im Winter war es entsprechend auch sehr kalt. Also da ist dann die Temperatur nachts auch mal schnell auf 20 Grad minus gefallen. Und es gibt auch andere Bilder, die er wirklich im Freien gemalt hat. Und man sieht, wie sich das Regenwasser gesammelt hat und Insekten, Staub und alles. Also alles aus der Umwelt ist ja teilweise auch in die Lacke eingebettet und irritiert natürlich auch manchmal die Leute bei Condition Reports, dass da irgendwo noch eine Fliege klebt.
Genau, das haben die Museumsmenschen nicht so gerne. Aber klar, faszinierend ist sein Umgang mit Materialien, mit Stoffen, mit Lacken, und deswegen vielleicht noch zum Abschluss diese wunderschöne Farbprobenserie, die wir in der Ausstellung haben und die auch, finde ich, einen direkten oder viel, viel Beziehung hat zu seiner großen Venedig-Arbeit, die man ja in Mönchengladbach sehen kann. Wie kam er überhaupt zu diesen, könnte man sagen, ja auch teilweise verbotenen Stoffen oder nicht mehr in Verwendung, da eben sehr giftig, toxischen Dingen. Vielleicht noch ganz kurz Raphael Hefti, der ja auch in unserer Ausstellung ist mit seinen großen Fotogrammen, benutzt ja ein bestimmtes Material, dieses Lycopodium, was sich dann bei ihm eben auch herausgestellt hat, ihm sind Haare ausgefallen und dann konnte ihm kein Arzt helfen, bis eben ein Homöopath, glaube ich, oder jemand, der sich mit Naturstoffen verstand, hat gesagt, ja klar, wenn Sie diese Pollen oder dieses auch Moos, ich weiß nicht mehr genau den Begriff, benutzen, dann kann es schon passieren, dass sie Haare verlieren. Und das ist ja auch immer so eine bekannte oder gern benutzte These zu Sigmar Polke, dass er eventuell sich mit giftigen Stoffen sogar selbst geschädigt hat. Das wäre jetzt so die Frage, wie geht man restauratorisch damit um und wie sind sie aber auch wirklich im Atelier benutzt, eingesetzt worden, entstanden? Also wie hat er experimentiert? Weil diese Werke ja bis heute sich verändern, ist immer so die Losung dazu. Die Werke sind in einem Prozess, wie man das von beschlagenem Silber kennt.
Ja, also ich würde sagen, er war ja auch durchaus an dieser Veränderung interessiert und auch als einfach immer ein sehr neugieriger Mensch. Ihn hat so das kleine Detail, also der Rasterpunkt, das hat ihn interessiert und genauso hat ihn interessiert, wie sich Bilder verändern, wenn er zum Beispiel Silberverbindungen einsetzt, immer etwas, die auch die Hoffnung oder der Wunsch, dass das Silber sich nachher bildet auf den Oberflächen der Bilder, also wie vergleichbar einer Fotografie des 19. Jahrhunderts, einer Daguerreotypie. Und er hat eine große Reise unternommen mit seiner damaligen Lebensgefährtin, der Britta Zöllner. Die ging über ein Jahr, 1980 bis 1981, nach Australien, Tasmanien, Papua-Neuguinea etc. Hat in dieser Zeit nicht gemalt, gefilmt vor allen Dingen. Und das hat ihn, glaube ich, sehr beeinflusst. Also man sieht, er kehrt nach dieser Reise wieder eigentlich ein bisschen zu seinen Ursprüngen zurück, also das, was an der Akademie, er war ja bei Götz und vor allen Dingen bei Höhme als Student und das waren abstrakte Maler auf weite Strecken und dann nimmt er diese Sache wieder auf und benutzt aber jetzt ganz ungewöhnliche Farben, teilweise Farben, die aus der Buchmalerei stammen, die aber wieder verfügbar waren. Teilweise Farben, wir haben ja hier das eine kleine Bild, die eben auch verboten waren seit, ich glaube, Ende des 19. Jahrhunderts, also Schweinfurter Grün in dem Falle, das ist arsenhaltig. Und aber auch andere Farben, Realgar und Auripigment sind auch arsenhaltige Farben, aber dann auch ganz einfache Dinge aus der Druckindustrie, Drucktechnik. Also er hat eigentlich auf diesen kleinen Farbproben, hat er dann eben nach der Rückkehr von dieser großen Reise, hat er dann sehr umfänglich einfach das alles ausprobiert. Also auch Dinge, die man nicht zusammenschütten soll, zusammengeschüttet und gesehen, wie fließt es, wie tropft es, wie kann man was aufstäuben. Und da hat er so, glaube ich, so seinen Spielraum auch nochmal entscheidend erweitert und auch eine große Sicherheit und Souveränität im Umgang mit diesen Sachen erlangt. Und das führte dann eben unter anderem 86 auf der Biennale zu den Wandmalereien mit Farben, die quasi auf die Temperatur und vor allen Dingen auf die Luftfeuchtigkeit reagieren und eben diesen tollen Zyklus, der in Mönchengladbach hängt, also diese Siegel- oder Spiegelbilder. Da gibt es zwei verschiedene Ausdrücke für.
Genau. Natürlich ist die Frage, oder Anna wird mir da sicherlich zustimmen, natürlich ist es toll, wenn Werke lebendig bleiben, wenn sie sich auch verändern, wenn sie mit uns sich entwickeln oder reifen oder alt werden oder wir werden auch irgendwann verschwinden, wir werden nicht ewig auf dieser Erde leben. Aber bei der Kunst wünscht man sich ja immer eine Art von Überzeitigkeit, Ewigkeit. Wie beide würdet ihr das zum Abschluss bewerten? Also wie ist die, kann man sagen, experimentelle Untersuchung, die Erforschung dann auch kunsthistorisch oder aus einer musealen Perspektive zu werten? Wie würdest du, vielleicht Michael, du als Erster, wie würdest du sie restauratorisch angehen und auch empfehlen? Wie sollte man damit umgehen? Und Anna vielleicht dann wirklich als in Freudentanz um die Bilder herum.
Also ich würde sagen, man sollte immer Respekt vor den Sachen haben, sich in erster Linie aber an ihnen erfreuen. Also das ist immer meine Meinung, dass man die Kunst auch erfahren sollte. Respekt, Angst eigentlich nicht. Also das ist so ein bisschen, und das andere ist alles relativ. Also ob das jetzt 200 Jahre hält oder 1000 Jahre hält, das ist so ein bisschen relativ. Aber bisher sieht das alles sehr, sehr gut aus. Und wie gesagt, wenn Veränderungen da sind, dann kann man die teilweise auch, sollte man die teilweise auch respektieren. Also immer auch beim jetzt vom Standpunkt des Restaurators aus betrachtet, einfach mit minimal invasiv davor gehen. Aber es ist nicht wie bei Dieter Roth, wo jetzt die Schokoladenkäfer durch die Büsten kriechen.
Ich glaube, dass die Bilder länger herhalten, als man denkt. Bis jetzt, guck mal, manche Bilder sind ja jetzt schon 50, 60 Jahre alt und sehen immer noch super aus.
Fantastisch, ja.
Also es ist so, und ich finde, das Tolle ist eben halt, und ich kann auch nur jeden Besucher oder Besucherin dazu ermutigen, sich die Bilder anzugucken und drüber nachzudenken, wie hat er das gemacht? Weil das ist das Tolle immer, dass man sieht, wenn die Leute da vor den Bildern stehen, die gucken mal, wie hat er das gemacht und gucken hinten und versuchen, hinter das Bild zu gucken. Und das finde ich immer das Tolle daran. Und dann muss ich immer ein bisschen schmunzeln, da hätte Sigmar große Freude dran. Da würde er sich, glaube ich, freuen. Und ich glaube, sein Bedürfnis war immer auch, den Leuten eine Freude mitzugeben und auch eine Anregung zum Nachdenken. Was ist mehr als ein Bild? Was kann ein Bild noch mehr als nur schön sein? Inspiration, einfach so. Und das ist eben halt das, auch bei der Ausstellung und überhaupt, da wünsche ich allen viel, viel Spaß mit.
Das hoffen wir doch. Bis 6. März. Liebe Anna Polke, lieber Michael Trier, mein Name ist Gregor Jansen und wir freuen uns auf noch spannende Veranstaltungen, die anstehen in der Kunsthalle Düsseldorf. Vielen Dank euch beiden.